Deutschlandfunk. Der Abend.
Mit Birgit Becker am Mikrofon herzlich willkommen. Nach den Demonstrationen vom Wochenende stellt sich verstärkt die Frage, welche Antworten die Politik für Kritiker ihres Corona-Kurses findet und ob es ihr überhaupt gelingt, im Gespräch zu bleiben mit einer verhältnismäßig kleinen Gruppe, die den Gesprächsfaden zur Politik längst gekappt zu haben scheint. Dazu gleich mehr. Mehr auch zum 750 Millionen Euro schweren Programm, mit dessen Hilfe die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes unterstützt werden soll. Auch ein Thema, das eine Herausforderung ist, wenn man den Gesprächsfaden zu einem Teil der Corona-Demonstranten erhalten will. Um 18.40 Uhr geht es im Hintergrund um die Frage, ob Frauenquoten Männer ausbremsen. Zum Start aber ein Blick zurück auf den Dienstag vergangener Woche, als das Bundesverfassungsgericht sein Urteil fällte zur teilweisen Verfassungswidrigkeit eines Anleihekaufprogramms der EZB. Gerichtspräsident Andreas Voskuhle würdigte das damals so.
Erstmals in seiner Geschichte stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass Handlungen und Entscheidungen europäischer Organe offensichtlich nicht von der europäischen Kompetenzordnung gedeckt sind und daher in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten können.
Gerichtspräsident Andreas Voskuhle, eine Premiere nannte er diese Entscheidung zu den Anleihekäufen der EZB, mit der sich die Karlsruher Richter gegen das höchste EU-Gericht gestellt haben. Beifall gab es bereits von der Regierung in Polen. Die offizielle Stellungnahme der EU-Kommission steht noch aus. Brüssel will offenbar vorsichtig vorgehen. Holger Beckmann berichtet.
Es ist ein Streit um eine grundlegende Frage für die EU. Wie genau nehmen es die Mitgliedstaaten mit den europäischen Verträgen, also mit den rechtlichen Regeln, die sie sich selbst gegeben haben? Die EU-Kommission wacht darüber, dass die 27 das europäische Recht einhalten. Und eigentlich war man es aus Brüssel gewohnt, dass es zuletzt vor allem osteuropäische Mitgliedsländer wie Polen oder Ungarn gewesen sind, die aufmerksam in den Blick genommen wurden, wegen des teils Zweifels. Verständnisses von Rechtsstaatlichkeit, das die Regierungen dort aus EU-Sicht haben. Doch jetzt geht es um Deutschland. Es ist die deutsche Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen selbst gewesen, die am Wochenende ein mögliches Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland ins Spiel gebracht hat, weil das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein Urteil gefällt hat, das möglicherweise dem europäischen Recht zuwiderläuft. Es geht um die Europäische Zentralbank und ihr Kaufprogramm für Staatsanleihen. Karlsruhe stellt diese Geldpolitik zwar nicht grundsätzlich in Frage, verlangt aber von der EZB eine genauere Begründung der Verhältnismäßigkeit. Dabei hatte der Europäische Gerichtshof schon vor geraumer Zeit entschieden, dass an der EZB-Praxis nichts auszusetzen sei. In Karlsruhe sieht man das anders und das sieht man wiederum in Brüssel nun mit Sorge. Kommissionssprecher Eric Mamer.
Nous avons réaffirmé le fait que
Wir haben an die Tatsache erinnert, dass das europäische Recht, wie es vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg gesprochen wird, die Ultima Ratio ist und dass die höchsten Gerichte in den Mitgliedstaaten sich daran zu orientieren haben. Auf die Frage, ob Ursula von der Leyen wegen dieses Konfliktes mit der Bundesregierung in Kontakt stehe, vor allem mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel selbst, sagte Mamer. Die Präsidentin ist in ständigem Kontakt über sehr viele Themen mit den Staats- und Regierungschefs, natürlich auch mit der Kanzlerin in Deutschland. Ob es tatsächlich zu einem Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland kommen wird, ist allerdings noch fraglich. Aber man behalte sich vor, alles genau zu prüfen, um gegebenenfalls handeln zu können. Wann eine Entscheidung darüber getroffen wird, dazu wollte sich Kommissionssprecher Mamer heute allerdings nicht festlegen.
Der Bericht von Holger Beckmann. Vor gut einer Stunde attestierte die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, drei Staaten in der Lage zu sein, auf eine neue Infektionswelle reagieren zu können. Das seien Südkorea, China und Deutschland. Dieser Dreiklang mag bei anderen Themen irritieren. Im Corona-Zusammenhang ist er wohl als Kompliment zu verstehen. Stefan Detjen zur jüngsten Corona-Lage.
Nicht mehr der Bund, sondern Städte, Gemeinden und Landkreise sollen künftig im Mittelpunkt der Corona-Politik stehen, aber auch die Hauptverantwortung tragen. Um den Perspektivwechsel zu unterstreichen, hatte sich Angela Merkel am Nachmittag in einer Videokonferenz mit Mitarbeitenden des Landkreises Harz in Sachsen-Anhalt über die Arbeit im dortigen Gesundheitsamt informiert und Hilfe angeboten.
Sie haben zusätzliche Unterstützung bekommen. Wir haben die Scouts. Wir haben auf der anderen Seite auch die Bundeswehr, die gegebenenfalls bereit ist, Unterstützung zu leisten.
Mit mobilen Teams sollen Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Infektionsketten unterstützt werden. 50 Millionen Euro will der Bund für eine bessere Ausstattung kommunaler Behörden zur Verfügung stellen. Doch die, durchaus ungewöhnlich, lehnen dankend ab. In einer gemeinsamen Stellungnahme kritisieren die Spitzenverbände von Städten, Landkreisen und Gemeinden die weiteren Hilfsangebote des Bundes, die in einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes verankert werden sollen, als nicht praktikabel und rechtlich unzulässig.
Jetzt entsteht der Eindruck mit dem neu vorgelegten Gesetzentwurf, dass der Bund hier steuernd eingreifen will. Das halten wir für einen falschen Fokus. Das halten wir für unnötig.
Erläutert Kai Ruge vom Deutschen Landkreistag, dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Zugleich verweist der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, Hanno Kautz, auf angebliche Steinzeittechniken in manchen Gesundheitsämtern, die nicht zuletzt für verzögerte Datenmeldungen beim Robert-Koch-Institut verantwortlich seien.
Naja, ich meine, also Sie müssen schon einen gewissen Zeitvorzug, müssen Sie schon von der Meldung bis zur Verarbeitung, müssen Sie schon hinnehmen. Es gibt immer noch Gesundheitsämter, die per Fax melden, die Zahlen müssen natürlich aufgearbeitet werden, ist ja klar.
Fast zeitgleich Widerspruch bei einer Anhörung des Bundestagsgesundheitsausschusses.
Ich möchte an der Stelle noch kurz aufräumen mit dem Mythos Fax, was da immer durch die Medien geistert.
Erklärt Ute Teichert vom Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst in der öffentlich übertragenen Videoanhörung des Bundestages.
Es ist tatsächlich so, dass viele derjenigen, die Meldungen abgeben, zum Beispiel Arztpraxen, Kitas, Schulen und wer alles noch zur Meldung verpflichtet ist, dass die nicht immer bestens technisch ausgerüstet sind und dann durchaus auch mal ein Fax schicken. Und natürlich wird in jedem Gesundheitsamt auch ein Fax weiter bearbeitet.
Auch das Robert-Koch-Institut bestätigt im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio, dass die Meldungen der Gesundheitsämter dort auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben elektronisch eingehen. Nötig sind nach Auffassung der Kommunalverbände und Ärztevertretungen dauerhafte Hilfszusagen des Bundes. Besonders im Blickpunkt stehen jetzt die Landkreise, in denen in den vergangenen Tagen die neue Corona-Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten wurde. Das sind die Stadt Rosenheim in Oberbayern, die Landkreise Greiz und Sonneburg in Thüringen, Steinburg in Schleswig-Holstein und Coesfeld in Nordrhein-Westfalen. In den nächsten Tagen sollen alle 20.000 Mitarbeitenden in nordrhein-westfälischen Schlachtbetrieben in Massentests auf Corona untersucht werden.
Der Bericht von Stefan Dietjen. Die Bundesregierung hat ein 750 Millionen Euro Programm für die Herstellung und Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus beschlossen. Der größere Teil soll dazu dienen, die Studienkapazitäten zu erhöhen. Es soll größere Probandenzahlen geben, um mit der Entwicklung schneller voranzukommen. Und es sollen Produktionskapazitäten ausgebaut werden. Zum Programm und zu den Erwartungen, die damit verbunden sind, Christine Habermals.
Wohl selten zuvor ist an einem einzigen Thema weltweit so intensiv geforscht worden wie derzeit am Coronavirus. In der vergangenen Woche waren auf einer internationalen Geberkonferenz fast 7,5 Milliarden Euro für die Entwicklung eines Impfstoffes von Tests und Medikamenten zugesagt worden. Deutschland beteiligt sich mit 525 Millionen Euro. Heute hat die Bundesregierung nur noch einmal 750 Millionen für die Entwicklung und Herstellung eines Impfstoffes in Deutschland bereitgestellt. Die Impfstoffentwicklung sei ein langwieriger, aufwendiger und kostenintensiver Prozess, betonte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek in Berlin.
Und deswegen legt Deutschland das heute beschlossene Sonderprogramm zur Impfstoffforschung und Impfstoffproduktion auf. Wir wollen damit dazu beitragen, dass unserer Bevölkerung und der Welt rasch ein wirksamer Impfstoff zur Verfügung steht.
Gleichzeitig dämpfte Karliczek aber auch die Erwartungen. Man gehe weiter davon aus, dass ein Impfstoff frühestens Mitte nächsten Jahres zur Verfügung stehe und dieser werde dann möglicherweise nicht alle Erwartungen erfüllen, also vielleicht nur vor schweren Erkrankungsverläufen schützen oder Immunität nur für eine begrenzte Zeit bewirken.
Wir dürfen keine Wunder erwarten. Es ist wichtig, dass wir realistisch bleiben und dass wir uns auch auf mögliche Rückschläge einstellen. Denn auch das gehört leider zur Forschung dazu, dass ein erhoffter schneller Durchbruch auch ausbleiben kann.
Die Entwicklung eines Impfstoffes brauche normalerweise bis zu 10 Jahre, betonte die CDU-Politikerin. Dabei würden erfolgversprechende Substanzen in Studien nacheinander mit einer begrenzten Zahl von Probanden getestet. Das Sonderprogramm soll nun dazu beitragen, diesen Prozess so weit wie möglich zu beschleunigen. Etwa, indem die Zahl der Probanden erhöht werde und schon frühzeitig auf freiwilliger Basis gezielt auch medizinisches Personal und Menschen aus Risikogruppen mit einbezogen würden. Mit einem Drittel des Geldes sollen darüber hinaus schon jetzt die notwendigen Produktionskapazitäten für die Massenherstellung eines Impfstoffes, so er denn gefunden ist, geschaffen und bereitgehalten werden.
Christiane Habermals war das. Ein vermutlich großer Teil der Bevölkerung wird große Hoffnungen auf einen Impfstoff setzen. Für einen kleinen Teil aber ist genau das Thema Impfung der Treiber für die allergrößten Befürchtungen vor einem vermeintlich übergriffigen Staat, der Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit seiner Bürger aufs Spiel setzt. Aus solchen Impfgegnern, überzeugten Anhängern von Verschwörungstheorien aller Art, aus Gruppen vom linken und mehr noch vom rechten Rand, setzt sich nun eine Kritiker an den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung zusammen, die am Wochenende in mehreren Städten demonstrierte und nicht nur, aber speziell der FDP ein handfestes Problem beschert hat. Nadine Lindner berichtet.
Für die FDP sind es unruhige Zeiten und wieder einmal geht es um den Thüringer Landespolitiker Thomas Kemmerich. Er hatte am Samstag auf einer Demo gegen Corona-Maßnahmen in Gera gesprochen.
Nochmals, jeden Tag darum kämpfen, dass die Freiheit unsere Freiheit bleibt. Auch das Grundgesetz braucht Verteidiger.
Auch wenn es nur eine kurze, wenig pointierte Rede war, sorgte der Kontext für einen Aufschrei. Kemmerich trug weder Maske noch hielt er die Abstandsregeln ein. Zudem sollen Rechtsradikale eng mit den Veranstaltern verwoben sein, die sich mit Peter Schmidt eigentlich zum CDU-nahen Wirtschaftsrat zählen. Demonstranten in Gera trugen Judensterne zum Protest und verharmlosten so den Holocaust. Mittlerweile gibt es die Aufforderung an Kemmerich, die Partei zu verlassen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann am Mittag im Deutschlandfunk.
Muss er jetzt also auf eine Demo gehen und sich mit AfD und Rechtsradikalen gemein machen? Das ist einfach nervig, unnötig. Und ja, er hat sich entschuldigt, das muss man akzeptieren. Aber die Frage muss erlaubt sein, ob er in der FDP überhaupt noch an der richtigen Stelle ist.
Strack-Zimmermann betonte, dass Debatte immer möglich sein müsse, allerdings im Rahmen. Wem sich liberal gesinnte guten Gewissens zum Protest anschließen könnten, dieser Antwort wich Strack-Zimmermann jedoch aus. Der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle ging noch weiter und forderte den Parteiausschluss Kemmerichs. Der sei ein peinlicher Typ, so Kuhle. FDP-Parteichef Christian Lindner wollte über einen Parteiausschluss nicht öffentlich sprechen. Scharfe Kritik kam von der CSU. Bei der FDP würden die Sicherungen durchbrennen. Christian Lindner habe seine Partei nicht mehr im Griff, sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume der dpa. In der FDP reihe sich Totalausfall an Totalausfall. Am Wochenende hatten tausende Menschen in mehreren Städten gegen die Corona-Maßnahme demonstriert. Schwerpunkt war Stuttgart, aber auch in München oder Berlin gab es Versammlungen. Die politischen Ansichten sind derzeit noch divers. Es gibt Impfgegner, linke kulturorientierte, AfDler, aber auch rechte Hooligans. Die rechtspopulistischen Stimmen werden dominanter. Regierungssprecher Steffen Seibert warnte am Mittag vor denjenigen, die bei Corona Hass säten.
Wer das verbreitet, der will sein verschwörungstheoretisches Süppchen kochen, mit dem er offensichtlich bei anderen Gelegenheiten nicht so recht zum Zuge gekommen ist. Wer sowas verbreitet, der will unser Land spalten und die Menschen gegeneinander aufbringen.
Die Demonstrationen sind auch Thema für die Sicherheitsorgane. Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, sagte während einer Pressekonferenz:
Wir sehen, dass aus den gleichen Bereichen, wie auch vorher schon Verschwörungstheorien gekommen sind oder gegen staatliche Repressionen demonstriert wurde oder gegen staatliche Willkür demonstriert wurde, in je nachdem, welche Ecke Sie gucken, das Thema Corona dankend auch aufgenommen wurde.
Der Unmut über die Corona-Maßnahmen sorgt auch innerhalb der Bundesregierung für Unruhe. Am Wochenende wurde bekannt, dass ein Mitarbeiter des Innenministeriums in einer privaten Analyse die Gefahr durch das Coronavirus geleugnet hatte und dafür das Briefpapier des Ministeriums nutzte. Es sei ein bemerkenswerter Vorgang, so kommentierte es ein Sprecher des Innenministeriums.
Wir haben jetzt durch innerdienstliche Maßnahmen sichergestellt, dass eine solche irreführende Information der Öffentlichkeit zunächst mal nicht mehr möglich ist.
Der Sachverhalt werde im Rahmen der gängigen Verfahren aufgeklärt.
Der Bericht von Nadine Lindner. Eine Nebenwirkung der sozialen Isolation im Zuge der Corona-Abwehrmaßnahmen könnte sein, dass häusliche Gewalt zunimmt als Ergebnis einer unfreiwilligen Nähe und die Opfer zugleich weniger Möglichkeiten haben, sich bedrohlichen Verhältnissen zu entziehen. Sorgen betreffen vor allem Kinder als Opfer. Bei der Polizei gehen nun nach Auskunft des Bundeskriminalamtes nicht mehr Hinweise auf Gewalt und Missbrauch in der Familie ein als sonst, aber die Daten seien mit äußerster Vorsicht zu interpretieren, heißt es auch. Gudula Geuter berichtet.
Gerade mit Blick auf die aktuelle Situation von Kindern und die Corona-bedingten Einschränkungen mahnte der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch.
Die meisten Straftaten gegen Kinder, Misshandlung, sexueller Missbrauch, geschehen hinter verschlossenen Türen, fernab der öffentlichen Wahrnehmung.
Aus den polizeilichen Daten lasse sich derzeit zwar nicht ablesen, dass Gewalt oder Missbrauch zunehmen, aber das Dunkelfeld sei groß. Beengtheit, Existenzangst oder Spannungen könnten zu einer Zunahme von Gewalt gegen Kinder führen. Und der BKA-Chef nannte noch eine weitere Gefahr.
Die aktuell umfangreiche Nutzung des Internets erhöhen auch das Risiko, Opfer von Cybermobbing oder Cybergrooming zu werden. Solche Risiken werden dadurch verstärkt, dass aufgrund der Isolation möglicherweise eine erhöhte Bereitschaft besteht, persönliche Informationen, Sorge oder Wünsche über solche digitalen Wege auch mitzuteilen.
Auch der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, zeigte sich trotz der jüngsten Lockerungen besorgt. Viele Kinder hätten nach wie vor keinen Kontakt zu Schulen oder Kitas, in denen Probleme entdeckt werden könnten. Münch und Röhrig äußerten sich bei der Vorstellung eines Ausschnitts aus der polizeilichen Kriminalstatistik zu 2019, der die Situation von kindlichen Opfern beleuchtet. Die Zahl der Kinder, die vorsätzlich oder fahrlässig getötet wurden oder die infolge einer Körperverletzung starben, ist zwar zurückgegangen, mit 112 Opfern aber nach wie vor hoch. 93 dieser Kinder waren unter 6 Jahre alt. Mit über 4.000 Fällen bleibt auch die Zahl der Kindesmisshandlungen fast unverändert hoch. Sexuelle Gewalt registrierte die Polizei öfter als im Vorjahr, fast 16.000 Mal statt zuvor 14.600. Noch viel höher ist der Anstieg bei der Kinderpornografie. Um ganze 65% mehr Fälle klärte die Polizei so weit auf, dass sie an die Staatsanwaltschaften weitergeben konnte, nämlich über 12.000 Mal. BKA-Chef Münch erinnerte daran, dass hinter jeder Darstellung eines Missbrauchs ein reales Geschehen steht. Auffällig dabei ist laut Holger Münch, dass immer mehr junge Menschen als Tatverdächtige auffallen.
Hierzu ist anzumerken, dass Jugendliche und junge Erwachsene immer häufiger kinderpornografische Videos per Messenger-Dienste, zum Beispiel WhatsApp, Facebook etc. untereinander austauschen. Allerdings oft hier nicht aus pädosexuellen Motiven, sondern ohne sich offenbar ausreichende Gedanken über den kinderpornografischen Charakter der geteilten Dateien und die strafrechtlichen Folgen zu machen.
Hier hätten die Ermittler ganz bewusst einen Schwerpunkt gelegt, um Grenzen zu setzen. Rainer Becker, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Kinderhilfe, mahnte, bei Jugendlichen, die im Umgang mit Sexualität auf der Suche seien, müsse Prävention, nicht Strafe, im Vordergrund stehen. Nicht nur um Mittel für Prävention, fürchtet der Missbrauchsbeauftragte Röhrig.
Ich bin größter Sorge, dass der Kampf gegen Missbrauch, dass der Kinderschutz auf der politischen Prioritätenliste weiter nach unten rutschen wird.
Hier dürfe das Engagement auch dann nicht sinken, wenn in öffentlichen Kassen nach der Coronavirus-Krise deutlich weniger Geld liege.
Der Bericht von Gudula Geuter. Dass räumliche Enge das Risiko für Gewalt und Missbrauch erhöhen kann, das ist die Sorge in jedem Fall. Aber ist räumliche Enge ein Nährboden für die Ausbreitung von Infektionen? Das gilt unterschiedslos für Beschäftigte in Schlachthöfen, die in engen Unterkünften untergebracht sind, für Gefängnisse, für Pflegeheime und das gilt auch für Sammelunterkünfte, in denen Geflüchtete leben. Nach dem Wunsch von Flüchtlingsräten sollten daher Sammelunterkünfte der Vergangenheit angehören. Panayotis Gavrilis berichtet.
Landesflüchtlingsräte, Pro Asyl und die Seebrücken-Initiative bekräftigen anhand der aktuellen Corona-Pandemie ihre Kritik an Flüchtlingsmassenunterkünften in Deutschland, aber auch auf den griechischen Inseln. Hunderte Geflüchtete auf engstem Raum, so setze man zwangsläufig Menschen dem gefährlichen Virus aus, heißt es in einer gemeinsamen Online-Pressekonferenz. Helen Deffner vom Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt bemängelt dabei vor allem die Art und Weise der Quarantänemaßnahmen in Flüchtlingsunterkünften.
Das sieht man beispielsweise in der Massenunterkunft in Halberstadt. Das ist die Landeserstaufnahmeeinrichtung, wo über einen Monat lang Vollquarantäne ausgerufen war, bei der die Menschen kein Mitspracherecht hatten und gerade in den ersten Tagen und Wochen tatsächlich auch die Versorgungsengpässe wirklich enorm waren. Da gab es teilweise keine Seife, kein Klopapier, keine Sanitärprodukte. Es ist klar, die Menschen können sich nicht vor Infektionen schützen.
Ähnliches berichtet auch Ndesungu Barthelemy. Er lebt in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete im brandenburgischen Henningsdorf.
Wir haben keine Unterstützung bekommen. Und wir haben keine Betreuungsschicht oder Arzt. Keine war da. Ich habe niemanden nicht gesehen. Und ich habe ein psychisches Problem.
Barthelemy fühlt sich von den zuständigen Behörden im Stich gelassen, schlecht informiert. Zudem seien Schutzmasken erst 3 Tage nach Beginn der Quarantäne an Bewohnerinnen und Bewohner verteilt worden. Desinfektionsmittel erst nach 5 Tagen, berichtet der 42-Jährige. Für Helen Defner wären schwierige Situationen wie diese vermeidbar gewesen. Sie fordert von den Bundesländern, spätestens jetzt wegen Corona Konzepte zu erarbeiten, um Geflüchtete dezentral in Wohnungen unterzubringen. Die Flüchtlingsorganisationen sehen sich dabei in ihrem Vorhaben bestärkt, weil Gerichte in Sachsen zum Beispiel entschieden, dass der Mindestabstand in Sammelunterkünften zum Teil nicht eingehalten werden könne. Günther Burkhardt, Geschäftsführer von ProAsyl, blickt auf die katastrophale Situation in Griechenland und fordert die Auflösung der sogenannten Hotspots auf den ostägäischen Inseln. Und
wir wollen, dass Deutschland aufhört, die Verantwortung abzuschieben und sagt, nur wenn in Europa was tut, nehmen wir einige aus Griechenland auf. Und ich erwarte auch von den Ländern, den Kommunen, dass sie das tun, was als nächstes sofort machbar ist, zu sagen, wir holen viel mehr Menschen raus aus Griechenland, nicht nur Kinder.
Burkhardt spricht von 3.000 bis 4.000 Fällen von Menschen, die einen Familienangehörigen in Deutschland hätten und deshalb auch hierher gebracht werden müssten. Die Koalition hatte vor knapp 2 Monaten beschlossen, Minderjährige aus den völlig überfüllten griechischen Lagern nach Deutschland zu holen.
Im Moment sind die Behörden bestrebt, die Informationslage so weit aufzuklären, dass die entsprechenden Dossiers vorliegen und die Aufnahme dann auch praktisch erfolgen kann. Dieser Prozess läuft und ich kann an dieser Stelle im Moment noch nicht sagen, wann konkret ein nächster Termin bevorsteht.
So der Sprecher des zuständigen Bundesinnenministeriums, Steve Alter. Deutschland wollte mindestens 350 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus den griechischen Lagern holen. Bisher in Deutschland eingetroffen sind lediglich 47.
Panayotis Gavrilis war das. Das Bundesverteidigungsministerium hat eine Debatte über die Anschaffung von Kampfdrohnen für die Bundeswehr eröffnet. Es gab eine Anhörung in Berlin zu diesem sehr kontroversen Thema. Ministerium und Bundeswehr machten aber bereits klar, dass sie die Anschaffung wollen. Klaus Remmer hat bei der Anhörung zugehört. Wie verlief denn die Debatte?
Ja, wie Sie sagen, das Thema ist kontrovers und so verlief die Debatte, denn es wurden immer wieder auch Fragen von außen reingereicht. Das Ganze war eigentlich mal als eine Anhörung, eine Veranstaltung mit Publikum geplant. So verlief es nun etwas anders mit Abstand und Livestream. Wie Sie sagten, Ministerium und auch der Generalinspekteur, der ranghöchste Soldat, machten keinen Hehl daraus, dass sie zum Schutz der eigenen Soldaten die Bewaffnung der Drohnen als die richtige Lösung empfinden. In der Debatte danach wurden die Fronten schnell klar. Union, AfD und FDP teilten diese Meinung. Die Linkspartei empfindet die Bewaffnung von Drohnen als Einstiegsdroge in eine Automatisierung von Kampfsystemen. Und die Grünen, sie waren am Abwägen, haben aber auf die Proliferationsgefahren hingewiesen. Die Tatsache, dass sich diese Waffen verbreiten könnten, eben dadurch, dass es Staaten wie Deutschland gibt, die mitmachen.
Kampfdrohnen zur Erklärung. Worum genau geht es?
Nun, es geht darum, dass die Bundeswehr, die ja schon seit Jahren mehrere hundert Drohnen nutzt, dies aber bisher nur zu Aufklärungszwecken, also mit Kameras eingesetzt hat, um Lagebilder zu gewinnen, wie andere Staaten auch, überlegt, diese Drohnen zu bewaffnen. Insofern geht es A, um die Anschaffung bewaffnungsfähiger Drohnen und B, um die Bewaffnung derselben. Also zurzeit mietet die Bundeswehr für den Einsatz in Afghanistan und Mali zum Beispiel israelische Drohnen, die ab dem kommenden Jahr bewaffnet werden könnten. Das muss politisch entschieden werden. Das Problem dabei ist, dass die Skeptiker darauf hinweisen, Beispiel USA, Beispiel Israel, diese Waffen können für gezielte Tötungen, extralegale gezielte Tötungen verwendet werden. Und so kamen auch immer wieder Fragen heute aus dem Publikum in Anführungsstrichen, wie verhindert man den Missbrauch dieser Waffen? Die Antwort der Befürworter war deutlich. Die Situation ist nicht vergleichbar, weil wir hier in Deutschland durch die Mandatsführung, durch die Parlamentsarmee Hürden haben, die einen solchen Missbrauch verhindern würden.
Ist das Thema denn unumstritten in der Großen Koalition? Man kann ja durchaus erwarten, dass die SPD oder Teile der SPD da eine andere Position einnehmen.
Sie haben völlig recht. Die SPD stellte sich heute auf den Standpunkt, es gibt einen Fahrplan, den haben wir im Koalitionsvertrag verabredet. Und dieser Fahrplan schreibt vor, dass wir sorgfältig prüfen, welche Vor- und welche Nachteile es gibt, erst danach entscheiden. Und ich habe das Gefühl, dass diese Prüfung durchaus so lange dauern könnte, dass wir eine Entscheidung in dieser Legislaturperiode nicht mehr erfahren werden.
Hauptstadtkorrespondent Klaus Remme war das. Danke nach Berlin. Im Syrien-Konflikt haben die Regierung von Machthaber al-Assad und Russland nach Angaben von Amnesty International gegen das Völkerrecht verstoßen und Kriegsverbrechen begangen. Die Menschenrechtsorganisation dokumentiert 18 Angriffe auf Krankenhäuser, Schulen oder andere zivile Einrichtungen im Nordwesten Syriens. Björn Blaschke berichtet.
Gestern gab es einen Luftangriff auf unsere Schule. Meine Kinder wurden verletzt, genauso mein Cousin. Wir haben die Verletzten versorgt und Tote geborgen. Die meisten Opfer waren Kinder. Zeugenaussagen wie diese finden sich in dem Bericht von Amnesty International. Die Menschenrechtsorganisation erhebt schwere Vorwürfe gegen die Führung in Damaskus und die mit ihr verbündete Regierung in Moskau. Sie seien verantwortlich für mindestens 18 Angriffe auf zivile Einrichtungen im Nordwesten Syriens zwischen Mai 2019 und Februar 2020. Vor allem habe es Ziele in Idlib getroffen, die letzte Rebellenhochburg des Landes, sagt Diana Saman von Amnesty International dem ARD-Studio Kairo. 18 Angriffe durch syrische und russische Regierungskräfte, die das Ziel hatten, medizinische Einrichtungen und Schulen im Nordwesten von Syrien zu treffen. Die meisten dieser Angriffe gab es zwischen Januar und Februar 2020. 5 Kliniken hätten danach schließen müssen. Zu den Angriffen zählen 7 aus der Luft, geflogen von Russland. Dazu kommt der Einsatz von Fassbomben sowie der von Streumunition, die die syrische Regierung vom Boden aus abgefeuert hat. Eine Lehrerin, die bei einem Streubombeneinsatz auf eine Schule in Idlib verletzt wurde, berichtete uns, wie die Bombe quasi vor ihren Füßen explodierte und wie sie sah, dass ein Schüler sofort bei dem Angriff umkam. Solche Beweise haben wir gefunden, die zeigen, dass die syrische und die russische Regierung Kriegsverbrechen begehen. Der 40 Seiten lange Amnesty-Bericht stützt sich auf Interviews mit mehr als 70 Menschen, darunter Augenzeugen, Vertriebene, Ärzte, Lehrer, humanitäre Helfer und UN-Mitarbeiter. Außerdem wurden weitere Quellen ausgewertet. Analysen von Satellitenaufnahmen, Fotos und Videos, die in den sozialen Netzwerken zu finden sind und die alle für echt befunden wurden. Dazu kommen Flugbeobachter, Leute, die am Boden Flugbewegungen registrieren. Und wir haben Funkgespräche mitgehört zwischen russischen Piloten und deren Basen sowie Kommunikation zwischen syrischen Piloten und deren Bodenstationen. Amnesty spricht im Zusammenhang mit den Angriffen von Verstößen gegen humanitäres Völkerrecht, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber diese Attacken seien Teil einer seit langem etablierten Methode der Regierung von Präsident Bashar al-Assad, so Diana Saman von Amnesty.
Björn Blaschke war das. Die erste und zweite Fußball-Bundesliga nimmt am kommenden Wochenende wieder den Spielbetrieb auf. In den unteren Ligen ruht zunächst noch der Ball. Heute hat der Deutsche Fußballbund aber beschlossen, dass sich auch das schon bald ändern soll. Raphael Späth aus der Sportredaktion. Welche Entscheidungen genau wurden heute getroffen?
Also heute ging es hauptsächlich um die dritte Liga, die Frauenbundesliga und die beiden DFB-Pokalwettbewerbe. Schon am Wochenende hatte sich angedeutet, dass der Spielbetrieb auch dort wieder fortgesetzt wird. Heute wurden dann die endgültigen Termine bekannt gegeben. Die Frauenbundesliga nimmt den Spielbetrieb wieder am 29. Mai auf. Die Fußballer in der dritten Liga spielen ab dem 26. Mai wieder. Natürlich immer vorausgesetzt, dass die behördlichen Genehmigungen dazu vorliegen. Und dazu wurde das DFB-Pokalfinale, das ja eigentlich nächste Woche in Berlin steigen sollte, auf den 4. Juli terminiert.
Nun, die Deutsche Fußball-Bundesliga hatte ja für die erste und für die zweite Bundesliga ein Hygienekonzept veröffentlicht, an das sich alle Vereine halten müssen. Gibt es so ein Konzept jetzt auch für die anderen Ligen?
Ja, also der DFB hatte schon am Freitag Konzepte für die drei Wettbewerbe veröffentlicht. Das war auch Grundvoraussetzung dafür, dass die Politik jetzt auch für die unteren Ligen grünes Licht gegeben hat. Die Konzepte entsprechen grundsätzlich auch den Inhalten des Konzeptes für die erste und zweite Liga, was die Testungen und das Monitoring angeht. Unterschiede gibt es nur im organisatorischen Bereich, zum Beispiel bei der Frage, wie viele Personen in den unterschiedlichen Zonen im Stadion erlaubt sind, weil logischerweise auch in kleineren Stadien als in der Männerbundesliga gespielt wird.
Bei den Vereinen der ersten und der zweiten Liga war die Entscheidung für eine Wiederaufnahme ja ziemlich eindeutig. War es das auch für die dritte Liga und für die Frauen?
Also bei den Frauen war das Votum auch sehr eindeutig. Von 12 Bundesligisten haben 11 für eine Fortsetzung gestimmt. Nur der erste FC Köln hat sich enthalten. In der dritten Liga sieht die Lage anders aus. Dort hat es nur ein Votum bisher gegeben, und zwar Ende April. Und damals hatten nur 10 von 20 Vereinen für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs gestimmt. Einige Vereine könnten auch aufgrund der strengen Ausgangsbeschränkungen in einigen Städten oder Bundesländern überhaupt nicht trainieren momentan. Erst heute hat zum Beispiel die Stadt Jena bestätigt, dass es für den Fußball keine Ausnahmegenehmigung geben wird. Und DFB-Vizepräsident Erwin Buga hat am Wochenende schon damit gedroht, dass Vereine, die nicht weiterspielen wollen, rechtliche Konsequenzen zu fürchten haben, sprich Punktabzug oder dann auch Spielwertungen gegen die eigene Mannschaft.
Raphael Späth war das aus der Sportredaktion. Vielen Dank. Damit gehen die Themen aus Politik und Zeitgeschehen zu Ende. Fürs Zuhören dankt Birgit Becker. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.